Dankeschön. Lasst uns Platz nehmen. Gott ist gut, Gott ist wunderbar, Gott ist liebevoll, er ist für uns. Und ist Gott für uns, wer und was kann gegen uns sein? Also ich möchte dir Mut machen, heute pass gut auf, gebrauche dein Geburtsrecht. Du bist wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du bist wiedergeboren, dass du in den Himmel kommst. Du bist wiedergeboren, dass du ein siegreiches Leben führst. Gebrauche dein Geburtsrecht. Das ist meine Botschaft heute, die Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen werde ich mit einer Frage mich beschäftigen. Gott, was machst du? Gott, was machst du? Was macht Gott? Und ich habe festgestellt, du glaubst gar nicht, was Gott alles macht. Er befreit die Menschen, er heilt die Menschen, er segnet die Menschen, er führt die Menschen, er macht so viel. Ich werde dir aufzählen und du wirst begeistert sein, dass Gott so aktiv ist. Und dann will ich auch zeigen, und das hat Gott mir dieser Tage gezeigt, wie arbeitet Gott. Die meisten Leute haben ein ganz falsches Bild von Gott. Die denken, dass er da vom Himmel was tut und runterbläst. Nein, Gott ist ein verborgener Gott. Gott ist ein unsichtbarer Gott und Gott arbeitet unsichtbar, verborgen. Und das merkst du gar nicht. Erst hinterher merkst, da war er da. Da hat er gesegnet, da hat er was getan. So, am Sonntag werden wir das Thema haben, Salbung. Salbung befreit dich von deiner Enge. So viele Leute haben Asthma, kriegen kaum Luft. Warum? Das hat mit dem Denken zu tun, mit dem Geist zu tun. Ich bin eingeengt, ich darf das nicht, ich kann das nicht, mir ist das nicht erlaubt und so weiter. Aber der Heilige Geist sprengt deinen Horizont. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. So, die Salbung befreit dich von dem Joch der Pharisäer, von dem Joch der Schriftgelehrten, von dem Joch der Menschen, die dir aufgebürdet haben aus der Enge. Gott will dich wirklich ganz breit und ganz groß und ganz weit machen und deinen Horizont erweitern. Dann lade ich dich ganz herzlich ein von 19. bis zum 25. September, vom Samstag bis Freitag. Billy ist meistens so immer in der Woche, der reist wieder den anderen Gemeinden an. Er ist vom Samstag hier bis 19. September bis 25. September jeweils um 19 Uhr und Sonntag ist er auch um 10 Uhr hier bei uns. Also ich lade dich ganz herzlich ein, erwarte was von Gott. Nach deinem Glauben wird es geschehen. So, wenn du Probleme hast, Gebet brauchst, es werden Heilungs- und Segnungsgottesdienste sein. Er wird nicht nur für Heilung beten, nein, er wird auch segnen und jeder hat andere Probleme. Dir soll es wohlgehen in deiner Seele, das ist die Botschaft, die wir hier haben in diesen Tagen. Also gebrauche das Angebot, was da ist. Gebrauche dein Geburtsrecht. Kinder Gottes sind Erstlinge, wenn du das weißt, was es ist. Sind Erstgeborene, sind Erben, Erben Gottes, haben hohe Ansprüche. Und du hast einen Anspruch auf Erlösung, auf Heilung, auf die Erfüllung des Heiligen Geistes. Du hast einen Anspruch, dass Gott dich berührt, denn du bist ein Kind Gottes. Gott will nicht, dass seine Kinder siechen und leiden und stöhnen und seufzen. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, damit wir durch den Heiligen Geist aber lieber Vater sagen können. Viele Christen haben gar keine Ahnung über ihr Erbe, was ihnen zusteht. Und deshalb möchte ich dich aufklären und mit Gottes Hilfe auch dich hineinführen in ein Selbstbewusstsein. Du bist ein Erbe Jesu Christi. Das alles, was Jesus gehört, das kannst du haben oder wirst du haben, sollst du haben, wenn du richtig spurst und richtig mit Jesus gehst. Römer 8, Vers 17, ich werde mit der Bibel dir all das beweisen, was ich sage. Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, Kinder Gottes ist gemeint, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir mit ihm leiden, mit ihm leben und wenn wir den Weg mit Jesus gehen, werden wir auch zur Herrlichkeit erhoben. Also es sind einige Voraussetzungen, um dein Geburtsrecht in Aktion zu bringen. Du musst mit Christus mitleiden, mitkämpfen, mitarbeiten, zusammenarbeiten. Epheser Kapitel 1, Vers 11. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles in allem wirkt, also nach seinem Ratschluss, seines Willens, also vor Grundlegung der Welt. Wir sind erwählt und eingesetzt. Und wir werden durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist und durch den Dienst des Heiligen Geistes wieder zurückgeführt, dass wir bewusst werden, ich bin ein Kind Gottes. Glaubst du das? Bist du überzeugt? Hast du Jesus in deinem Leben aufgenommen? Meine Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. So, und jeder, der Jesus eingeladen hat, Jesus, komm in mein Leben, ist ganz kurz, muss nicht viel sagen, bist du schon adoptiert? Bist du schon ein neuer Mensch, eine neue Kreatur? Da musst du nicht was Großes spüren. Viele Menschen denken, die müssen was Großes spüren. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie eine Adoption geht. Da gehst du zum Standesbeamten, da wirst eingetragen. Du bist jetzt eingetragen auf die Familie sowieso und dann musst du unterschreiben und dann bist adoptiert oder ein Kreuzchen machen oder Fingerabdruck, was auch immer ist. In der Bibel haben wir einen Mann, ich möchte den Mann betrachten auch ein wenig und auch den Menschen, der ihm das Erstgeburtsrecht abgeluchst hat. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht und das machen viele Christen. Die sagen, was soll ich mit meinen Rechten? Kann mir nichts dafür kaufen. Das hat Esau auch gedacht. Esau schätzt es nicht, den Wert der Erstgeburt. Lies mal in 1. Mose 27 und von Vers 30 ab. Da ist das, ja, was kann ich mir dafür kaufen? Als dieser Jakob kommt, und Jakob war ein Gauner, ein Schlawiner, der trickst und gerade als er Esau nach Hause kommt, da richtig duftet es schon 100 Metern, da ist ein Linsengericht, wie er das zubereitet hat. Und was macht unser lieber Esau, der ist so hungrig, er will nur seinen Bauch füllen. Und das ist, was viele Menschen hier möchten. Sie möchten nur hier auf dieser Erde glücklich sein und denken, was kann ich für mein Erstgeburtsrecht kaufen? Entdecke dein Geburtsrecht. Es ist ein göttliches Vorrecht für dich persönlich zu wissen, ich bin ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes, ein Kind Gottes. Und dann später, du siehst, was der Esau macht, 1. Mose 27, Vers 36. Dann klagt er den Jakob. Er sagt, er hat mich schon zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er dahin und siehe, und nun nimmt mir auch den Segen. Du siehst, mit der Erstgeburt ist ein Segen verbunden. Mit deinem Geburtsrecht ist ein Segen verbunden. Und jetzt nimmt er mir noch den Segen, dieser Lump da. Und Esau sprach, Vater, hast du keinen weiteren Segen mehr für mich? Oder irgendwas reserviert, dass noch der zweite Mann auch noch gesegnet wird? Der zweite, nein, der Vater sagt, es gibt keinen Segen. Es gibt nur Erstgeburtssegen oder gibt es gar keinen Segen. So deshalb trachte nach dem Segen Gottes, dass du diesen Erstgeburtssegen bekommst. Und Gott hat den Jakob gesegnet. Also ich weiß es nicht. Weißt du, das ist eine sehr widersprüchliche Geschichte in der Bibel. Jakob wurde gesegnet, obwohl er den Esau, seinen Bruder, überlistet hat, den blinden Vater betrogen hat, was auch immer ist. Hat den Segen abgeluchst durch eine Täuschung und trotzdem segnet der Herr ihn. Esau hat den Erstgeburtssegen freiwillig abgetreten. Per Handschlag und das Linsengericht aufgegessen und dann war der Segen auch aufgegessen. So schnell geht es. Was hast du? Denn der Weg über die Zunge ist sehr kurz. Der Weg über die Zunge ist sehr kurz. Und nun hat er den Segen verloren. Sein Geburtsrecht hat ihm nichts gebracht. Er hat es verspielt, gar nicht geschätzt. Und jetzt siehst du, er hat den Segen verloren durch die Dummheit, die in seinem Leben war. So materialistisch nur, was habe ich davon? Obwohl die Dummheit Esaus da war, die Blindheit Isaaks, die Schlauheit Jakobs, aber das alles entschuldigt nicht, wenn einer seinen Segen verspielt. Die Schlauheit Jakobs, seine Raffinesse, seine Durchtriebenheit, seine Klugheit entschuldigt nicht, dass der Esau jetzt seine Erstgeburt verliert. Der ist darauf reingefallen. Wenn du fällst, versagst oder sündigst und verloren gehst und dann irgendwann ein hoffnungsloser Fall wirst, irgendwie und wann, dann sind nicht die anderen schuld, das bist du immer selbst. In dieser Woche predige darüber, wir sind verantwortlich für den Segen, für das, wie mit meinem Leben oder mit unserem Leben weitergeht. Jeder trägt selbst die Verantwortung. Jeder entscheidet selbst über sein Glück und Unglück. Gott sagt, ich lege dir beides vor, den Segen und den Fluch. Wähle. So, du entscheidest, ob du der Lüge oder der Wahrheit glaubst. Esau hat sein Erstgeburtsrecht verspielt. Er hat sich nicht dran gehalten. Auch die Versöhnung mit Jakob später. Weißt, manche Leute denken, wenn man sich versöhnt und vergeben hat und um den Hals gefallen ist und geküsst hat und so weiter, dann kriegt man den Segen wieder. Aber das ist nicht so. Er hat den Segen nicht mehr wiederbekommen. Den Erstgeburtssegen, der war putsch. Kam nicht mehr zurück. Und obwohl Jakob sich den Segen erschlichen hat, bleibt er gesegnet. Also, vielleicht für manche unverständlich, der ist so ein Gauner, so ein Betrüger, wird er trotzdem von Gott gesegnet, hat Erfolg. Es gibt kein Zurück für das, was du verpasst hast in deinem Leben. Es ist sehr ernst. Ich möchte dir das wirklich ins Stammbuch schreiben. Was du verpasst hast, hast du verpasst. Was du versäumt hast, hast du versäumt. Du hast deine Kindheit vielleicht irgendwie vermasselt, deine Jugend, deine Schönheit, dein Beruf, deine Karriere, es gibt kein Zurück. Was vorbei ist, ist vorbei. Jesus sagt, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und wir dürfen die Stunde Gottes in unserem Leben nicht verpassen. Ich weiß nicht, wann dann nächstes Mal die Stunde kommt, die Stunde Gottes kommt, aber nütze den Augenblick, diesen Erstgeburtssegen. Gott bietet dir seine Hand an, seinen Segen an. Du hast jetzt ein Recht auf deine Geburt. Und schlag ein und sag, danke Herr, ich nehme das an, ich bin ein Erstgeborener. In unserem Grundgesetz, Artikel 7, da steht, du musst gleich und unverzüglich nach deiner Geburt in ein Register eingetragen werden. Und jetzt übertrage das auf Geistliche. Sobald du geboren wirst, sobald dein Kind geboren ist, muss sofort zum Standesamt und eingetragen, wie heißt das Kind und wann ist er geboren, wer die Eltern sind und so weiter. Also nach Artikel 7 muss jeder unverzüglich. Und jetzt, was sagt Jesus einmal, als die Jünger nach Hause kommen von einem Einsatz? Vater, dank, oder Herr Jesus, die Dämonen sind uns untertan, wir haben Macht und Autorität, Zeichen und Wunder zu tun. Dann sagt Jesus, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass eure Namen im Himmel eingetragen sind. Nicht nur, dass euch die Dämonen untertan sind, das ist nicht wichtig. Oder dass Gott dich segnet, das ist nicht ausschlaggebend. Dass unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Weiter in diesem Artikel 7 heißt es, jeder, der jetzt unverzüglich angemeldet wird, hat ein Recht, einen Namen zu erhalten. Und damit, mit diesem Namen, kann er dann die Staatsangehörigkeit erwerben. Also, jeder Wiedergeborene hat einen Namen, einen neuen Namen. Du bist eine neue Schöpfung. Und dann geht es weiter in diesem Artikel. Du hast ein Recht, so weit wie möglich, das Recht, deine Eltern zu kennen und von ihnen betreut zu werden. Du hast ein Recht. Kinder Gottes haben ein Recht, einen Namen zu bekommen und Eltern zu bekommen, die für ihn sorgen und ihn pflegen, ihn großziehen. Du bist den Eltern eine Last vielleicht. Verstehst du? Aber sie sind verpflichtet, für dich da zu sein. So die Gemeinde Jesu ist diese Familie. Die ist verpflichtet, für dich da zu sein, für dich zu sorgen, geistlich, dass du wächst, dass du Klamotten kriegst, was anzuziehen. So, bei der Geburt, und jetzt will ich über dein Geburtsrecht sprechen, bei der Geburt kommst du als ein freier Mensch, unbedarft, unbeschrieben auf diese Welt. Ja, du kommst hier als Mr. Niemand. Du hast keinen Namen, bist nichts, gar nichts. Du kommst auf dieser Welt nackt und bloß, so steht es in der Bibel auch. Du wirst geboren als ein armer, hilfloses Würstchen. So kommst du auf diese Welt, du wirst als Schwacher. Du bist zwar vollkommen, aber noch nicht vollendet. Du kannst gar nichts. Du kommst auf dieser Welt und das ist, wie wir geboren werden, als auch wiedergeboren. Wir kommen als Mr. Niemand, wir kommen nackt und bloß in diese Welt, auch in dem Reich Gottes, arm und hilflos. Und wir sind vollkommen, aber noch nicht vollendet. Jetzt muss man alles lernen. Du musst wachsen lernen oder wachsen. Du musst sprechen lernen. Du musst ja dich benehmen lernen. Vieles. Bei der Geburt kommst du zur Welt frei ohne und ohne Spannungen. Und genau das ist, was Jesus möchte. Er sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht zum Anfang wieder zurückkommt, wenn ihr nicht so anfängt, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Bei der Geburt wirst du frei von Krankheiten, ganz vielleicht ein paar Kinderkrankheiten, aber normalerweise im normalen Fall, und ich gehe vom normalen Fall aus, da kommst du ohne Schulden und bist nicht belastet, kommst eigentlich glücklich auf diese Welt und die kleinen Kinder lächeln die ganze Zeit, wenn sie schlafen. Verstehst du? So kommst du auf diese Welt und alles steht dir offen. Du kannst ein Heiliger werden und ein Verbrecher, beides steht drin. Bei der Geburt bringst du alles mit, was du zum Leben brauchst. Du wirst die Eltern geben, die deinen Namen, und das ist ein Problem. Weißt du, du musst das alles wieder so ablegen. Du musst wieder lernen, nach der Geburt beginnt ein Sterben. Du musst lernen, das loslassen und das loslassen und das loslassen und wieder zum Ursprung der Dinge zurückzukommen. Gott hat dich wunderbar zubereitet im Mutterleib und deshalb hast du eine göttliche Abstammung. In der Bibel heißt es im Stammbaum Jesu und Adam, also das geht bis auf Adam dann alles wieder zurück, und der war Gottes. Wenn du auf diese Welt kommst, bist du Gottes Eigentum. Und dann übernehmen dich Menschen. Und dann beginnen sie, dich zu formen und zu prägen und auf die einzureden und dich festzulegen und festzumachen. Ein Deutscher. Weißt du, du kannst genauso ein Chinese als Chinese zur Welt kommen. Aber nein, du wirst dann in eine Schablone hineingepresst. Und jetzt wirst du Christ und jetzt musst du aus dieser Schablone raus erlöst werden nach der väterlichen Lebensweise. Das, was man dir so aufdiktiert hat, in 15, 16, 20 oder 25 Jahren. So entdecke dein Geburtsrecht. Mit der Geburt ist nun alles Vergangenheit. Verstehst du? Im Mutterleib, das war so schön. Weißt du, da bist du versorgt worden. Da ja, hast alles gehabt und da hast die Erschütterungen abgefangen. Alles, was so dein hier, was jetzt auf dich zukommt, du musst dich kämpfen, du musst jetzt sorgen für dich. Jetzt dort im Mutterleib, das war doch fantastisch. Und jetzt bist du draußen und das Erste fängst an zu schreien, wo bin ich gelandet? Jetzt bist du nicht mehr Gottes. Jetzt bist du Menscheneigentum. Und der Staat legt seine Hand drauf. Und so früh wie möglich möchte der Staat die Kinder haben. Und drückt den Stempel auf. Jetzt bist du nicht mehr Gottes. Adam, der war Gottes. Mit der Geburt ist es so, als wenn du aus dem Paradies kommst. Aus dem Mutterleib. Rausgeworfen und vertrieben. Jetzt musst du ganz neu anfangen. Du musst jetzt alles wieder zurückerobern. Jetzt musst du wieder den Weg gehen, den die Bibel, den Gott für dich vorgezeichnet hat. Den Weg der Rückeroberung. Einfach rückwärts. Du musst jetzt für dich selber kämpfen, für dein Überleben. Das Erste, was du tust, du schreist, brüllst. Und jetzt beginnst du das wahre Lernen, wieder das alles neu zu entdecken. Die Juden sagen, da heißt es einmal, als du im Mutterleib warst, haben dich Engel belehrt. Und jetzt kommst du auf diese Welt, wirst geboren, erschrickst dich, hast so einen Schock, hast alles vergessen, jetzt musst alles von vorne lernen. Und so ist es. Du musst alles von vorne lernen. Jetzt bist du auf dich selbst gestellt, für dich selbst verantwortlich, auch als Baby. Wenn du nicht schreist, wenn du nicht saugst, du wirst nicht weiterkommen. Du lebst jetzt in einer neuen Welt, in einer neuen Wirklichkeit, unter ganz neuen Verhältnissen. Und jetzt hast du ein Verhältnis zur Zeit. Und mit der Geburt beginnt dein Altern. Mit der Geburt beginnt dein Altern. Die Zeit ist nur für dieses Leben dir gegeben. Solange du lebst, gehört dir die Zeit. Egal wie viele Jahre, aber das ist deine Zeit. Vorher hast du gar nicht gewusst, dass es Zeit gibt, dass es eine Uhr gibt, dass es ja, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft gibt. Du warst alles jetzt und das sich entwickelt Stück für Stück. Jetzt musst du selbst alles erreichen, für alles selbst sorgen. Wir werden geboren, um zu sterben. Und deshalb sagt uns die Bibel, Mensch, bedenke, dass du sterblich wirst, auf dass du klug wirst. Dein Geburtsrecht. Mir geht es um dein Geburtsrecht. Da ist alles drin enthalten. Du bist jetzt hier. Die Zeit, deine Lebensspanne, egal wie lang sie ist, gebrauche deine Grundrechte, deine Geburtsrechte, deine Erstgeburt. Und selbst wenn du jetzt der Zehnte wärst, ist egal, dein Geburtsrecht ist dein Geburtsrecht. Egal, der wievielte du bist. Du hast eine Existenzberechtigung von Gott. Gott hat dich gewollt. Nicht der Vater und Mutter. Die haben nur ein bisschen nachgeholfen. Aber eigentlich, Gott hat dich gewollt, sonst wärst du gar nicht hier. Nämlich, Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Da hat es noch gar nichts gegeben. Die Erde hat noch gar nicht existiert. Es gab noch keinen Kosmos. Hat Gott dich schon erwählt und gesagt, ich will einen Johannes Matutis haben. Aber ich heiße nicht so. Ich heiße ganz anders in Wirklichkeit. Gott weiß, wer ich bin und wo ich herkomme, aber von der Ewigkeit her. Aber dann bin ich in meine Familie gelandet und die haben mir den Namen gegeben. Zeitlang habe ich mich geärgert, dass ich Johannes heiße. Johannes der Täufer. Weil ich bin, was weiß ich alles. Aber heute freue ich mich, dass ich Johannes heißen darf. So, und deine Eltern haben dir manchmal Namen gegeben. Ich habe einen, auf dem Missionsfeld habe ich einen jungen Burschen kennengelernt. Habe ich gesagt, wie heißen Sie oder wie heißt du? Fünfter Gang. Und habe ich gefragt, ja, wie kommst du darauf? Ja, weißt du, mein Vater ist gerne im Auto beim Missionar mitgefahren. Und der Missionar hat immer gesagt, wenn es ganz gut ging, fünfter Gang. Und er war der fünfte Gang. Weißt du, blöder Name. Was kannst du dafür, wenn du so einen Namen bekommst? Deshalb hat Gott, wenn Gott die Menschen angenommen hat, wenn Gott Menschen begegnet hat, ob Abraham oder Sarah oder Petrus hat er, oder auch der Jakob, hat er alle anderen Namen bekommen. Es ist nicht der Name, den die Eltern gegeben haben. Denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Dein Geburtsrecht wird von Gott, sollte von Gott bestimmt werden und sein und nicht von Menschen. Deshalb musst du manchmal aus diesem System, aus dieser Schablone rausbrechen. Ich bin nicht der, was die Eltern von mir wollten oder mir den Namen gegeben haben. Ich bin eine Persönlichkeit. Du hast deine Rechte Und deshalb du solltest dein Recht von Gott hernehmen. Und der war Gottes, dieser Adam. Du hast ein Recht auf Leben und du hast ein Recht auf Tod. Das sind die zwei Rechte, die du hast. Den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben und dann das Gericht Gottes. Natürlich nicht, dass du da verurteilt wirst. Nein, du musst vor Gott stehen, wie ich da die Tage sagte. Du musst dich vor Gott verantworten. Was hast du aus diesem Leben gemacht? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Und ich habe nur das genossen, verstehst du? Was hast du mit deinem Geburtsrecht gemacht? Du hast ein Recht auf Leben und du hast ein Recht auf Tod. Du hast ein Recht, diese Erde wieder zu verlassen. Und das ist es. In dem Augenblick, wo ich die Erde verlasse, habe ich den Körper hier gelassen und die Seele geht zu Gott und Geist geht zu Gott. Und das, was dieser Körper ist, nur das Fahrzeug in dieser Welt. Das ist, was ich steuere und was meine Seele und mein Geist steuert. Und wenn ich das verlasse, ich brauche in der anderen Welt Gottes nicht mehr den Körper. Ich kriege einen anderen Körper. Meine Seele wird in eine andere Form gedrückt. Du hast ein Recht auf Alterung, dass du älter wirst. Ja, um Jahr. Verstehst du? Und die Zeit vergeht. Du hast ein Recht zu altern. Alter ist kein Verdammnis und kein Fluch. Alter ist, dass du reifst. Du wirst erwachsen. Du hast dazu gelernt. Du hast ein Recht auf eine ständige Erneuerung. Das sind deine Geburtsrechte. Du hast ein Recht, dass du wächst und dann, dass das Wachsen aufhört irgendwann und dann beginnst du zu reifen, dich zu entwickeln. Du hast ein Recht, dein Lebensziel zu erreichen. Hier auf Erden, nicht im Himmel erst. Hier auf Erden, mein Lebensstil. Was ist dein Lebensstil? Du hast ein Recht, Gott zu finden. Das ist dein Lebensstil. Du hast ein Recht, Gott zu dienen. Das ist eine wunderbare Sache, Gott zu dienen. Du hast ein Recht, die Kraft Gottes zu erlangen. Du hast ein Recht, in Gottes Weisheit unterwiesen zu werden, den Heiligen Geist zu bekommen, dass dein Horizont gesprengt wird. Dass du Gnade bei Gott findest. Du hast ein Recht auf den Geist Gottes. Du hast ein Recht, teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Überleg einmal, du hast ein Recht, dass du so wirst wie Gott. Für manche ist das Gotteslästerung. Das kann niemand, nein. Wir sollen teilhaftig werden der göttlichen Natur, steht in der Bibel. Jesus sagt, lernet von mir. Und in dem Maße, wie du von Jesus lernst, dich vom Heiligen Geist formen und prägen lässt, in dem Maße wirst du göttlich. In der Ewigkeit gibt es kein Altern. Lies die Bibel, da gibt es kein Alter, da gibt es keine Zeit mehr. Wenn du tot bist, existiert keine Zeit mehr für dich. Die Zeit ist nur für den Menschen gemacht. Gebrauche deine Geburtsrechte. Lebe so, wie du bestimmt worden bist, von Gott zu leben. Und fange das Leben an, wie Jesus gelebt hat. Jesus war nur 33, 35 Jahre alt, mehr nicht. Aber was er tat, hat er immer ganz getan. Das Interessante bei Jesus ist, er war ganz Kind, der war ganz Jugendlicher, Teenager, der den Eltern abgehauen ist oder nicht nach Hause gekommen ist, in der Pubertät mit 12 Jahren. So, Jesus war ganz Zimmermann, Jesus war ja, ein ganzer Mann, komplett. Und Kinder Gottes, wenn wir anfangen zu leben, wir leben in der Kategorie, in der Phase, wo wir sind, und das ist richtig. Sei ganz richtig Arbeiter, sei ganz richtig Beamter oder was du auch immer bist von Beruf, Pastor, Gemeindemitglied, lebe jetzt schon. Und das ist in deinen Grundrechten zurückkommen. Fang an, genau jetzt schon zeitlos zu werden. Was du tust, tust du alles für die Ewigkeit. Nicht für den Augenblick. Und nicht kurzsichtig sein, sondern weitsichtig sein. Wenn du jetzt lebst, und deshalb komm zurück zu deinem Geburtsrecht, ohne Raum, begrenz dich nicht. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Da überwinde ich alle Hindernisse. Kinder Gottes, fangen jetzt an schon zu leben. Geistlich, göttlich, sorgenfrei, dass sie Gott alles abgeben. Verstehst du, so ein Baby, als es geboren wird, oder im Mutterleib, hat sich für gar nichts gesorgt. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Komm zurück. Werde ein Baby. Du musst ein Baby werden, wenn du ins Reich Gottes kommen möchtest. Wieder zu dem Ursprung zurück, wo du alles zurücklässt. Lebe jetzt schon ein unbegrenztes Leben. Begrenz dein Leben nicht. Aus dir kann alles werden. So ein Kind, wenn so ein Kind zur Welt kommt, die Mutter, die in Braunau das Baby im Arm hatte und schaukelte, die wusste nicht, dass aus dem mal ein Adolf Hitler wird und ein Verbrecher. Verstehst du? Aus einem Menschen kann alles werden. Ein Verbrecher und ein Heiliger. Und das entscheidet der Mensch selbst, wie er sein Leben gestaltet. So, lebe jetzt ein unbegrenztes Leben. Aus dir kann alles werden. lass dich nicht einengen, dich in irgendeine Schachtel pressen. Und jetzt heißt es, jetzt werde neu geboren. Press dich raus. Press dich raus aus diesem Schema, aus diesem Kontrollgeist, was dir dein Leben einengt. Darüber werde ich die nächsten Tage sprechen. Lebe jetzt so, wie Gott dich gewollt hat, von Anfang an. In einem neuen Sein, in einer ganz neuen Existenz. Ich lebe, sagt Jesus, und ihr sollt auch leben. Jesus hat gelebt, er hat sein Leben ausgelebt. Nicht nur, dass er ein ewiges Leben hatte, nein, er hat auch irdisch komplett alles ausgelebt, was er alles mitgenommen und genossen, was zu genießen war. Römer Kapitel 6, Vers 1, Vers 11. Und ich denke, das ist so wichtig, dass du dieses Wort beherzigst. So auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt nun in Christus Jesus. Halt dich dafür, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Du musst dich dafür halten. Nicht, dass du ein deutscher Bürger bist oder irgendwelcher Nationalität. Nein, ich bin Kind Gottes. Mein Name steht im Himmel und nicht in irgendeinem Register. Weißt du, die Leute geben dir Namen. Und das ist Paragraph 7 oder Artikel 7. Du hast ein Recht oder du bist sogar verpflichtet. Nein, in dem Moment, wo du wiedergeboren wirst, du wirst von Gott eingetragen. Das andere ist so zweitrangig und überhaupt gar nicht wichtig. Also mich interessiert nicht, ob ich Deutscher bin oder Russe oder Chinese. Nur vielleicht die Schlitzaugen fehlen mir noch. Ja, so haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Haltet euch dafür. Weißt du, was das heißt? Haltet euch dafür. Sei überzeugt. Sei gewiss, dass es wahr ist, dass es sicher ist. Vertraue, Wort Gottes lügt nicht. Es ist die Wahrheit. Halte dich an das Wort Gottes. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ich bin nicht mehr derselbe. Und ich will auch gar nicht mehr derselbe sein. Ich löse mich von der Vergangenheit, von der Prägung. Und deshalb, wenn du Christ wirst, musst du dich von der Prägung lösen, was die Eltern aufgedrückt haben. Bei uns wird die Suppe ausgegessen. Was im Teller kommt, das wird gegessen. Ich weiß, verstehst du, dass man was zurücklässt? Sei doch frei, sei ungeniert. Weißt du, ich weiß, das ist manchmal furchtbar, wenn du so von Leuten geprägt worden wirst, von deinen Eltern, vom Lehrer. Gott hat dich so gewollt. Halte dich dafür. Auch wenn du noch nichts davon merkst, du stehst im Testament Gottes. Ich habe hier im Heidefriedhof Mariendorf da unten eine Beerdigung gehalten, war eine ganz merkwürdige Beerdigung. Da saß der Testamentvollstrecker hinten und hat immer umgeblättert, ob der genau das sagt oder genau alles passiert oder die Blumen, die richtigen Blumen auf dem Sarg liegen. Verstehst du? Dein Testament steht fest. Da steht fest, was alles für dich kommt, was du bist und was da gesagt werden soll und was getan werden soll. Und er hat nur umgeblättert und habe genau gesehen, der blättert wieder um. Jetzt kommt wieder was Neues. Aber mir war es vollkommen egal. Ich habe mit den Leuten abgesprochen und habe das gesagt, was, glaube ich, wichtig war. Und dann hinterher habe ich gefragt, hat alles gestimmt? Ja, perfekt. Was willst du so viel sagen? So, du weißt vielleicht noch nichts von deinem Erbe, von deinem Testament. Aber du weißt, du stehst drin. Gott hat dich eingetragen. Und Gott hat keine Stiefkinder und keine Unmündige. Es ist interessant, der Schächer am Kreuz. Er erinnert Jesus an sein Geburtsrecht, als er sich zu Jesus bekennt. Gar keine große Bekehrung. Weißt du, die meisten Leute denken, Bekehrung, das ist also, dass man im Sack und Asche im Boden versinkt. Nein, Bekehrung ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für Jesus. Und dann entscheidet sich dieser Schächer und sagt, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Der weiß noch gar nicht viel vom Reich Gottes. Aber wenn du in dein Reich kommst, denk an mich. Und was sagt der Herr Jesus? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute noch. Jesus sagt zu ihm, du wirst mit mir im Paradies sein, du wirst wieder dort zurückkommen, wo du herkommst. Du kommst aus dem Paradies, als du geboren worden bist, verstehst du, aus dem Mutterleib und du gehst wieder ins Paradies zurück. Es ist interessant, wenn Leute jenseitige Erfahrungen haben, so Todeserfahrungen haben, das Erste, was sie sehen, sie gehen durch einen Tunnel. Durch einen Tunnel und am Ende des Tunnels ist ein Licht. Weißt du, was es ist? Der Geburtsvorgang. Ich werde nie vergessen, Bruno Beser, ein älterer Bruder, der 95 oder 94 geworden ist, der hat mir erzählt, als er auf dem Schlachtfeld war, im Krieg war, und das Komische war dabei, die ganzen Soldaten, die haben nicht an ihre Frau gedacht, sondern an ihre Mutter. Das ist also auch interessant, also die Mutter, du kommst von der Mutter her und du gehst wieder zu deiner Mutter. Also nicht Mutterleib, denn Dieser Nikodemus sagt, er muss ich wieder zurück im Mutterleib. Nein, du musst wieder zu dem Ursprung der Dinge zurück. Neugeboren, das heißt, du fängst wieder mit Null an, mit nichts. Und das ist wahres Christentum. Wahres Christentum ist, du fängst mit nichts an. Du nimmst dein Geburtsrecht, du glaubst an Jesus Christus und jetzt fängst du wieder von klein an wieder das Alphabet zu lernen und vieles andere mehr. Du wirst mit mir noch im Paradies sein, sagt Jesus heute noch. Liebe, dieser Schächer lebte, obwohl er seine Knochen gebrochen worden sind und er am Kreuz hängt und so weiter. Und er wusste, ich werde im Paradies kommen. In ein paar Stunden bin ich dort. Weißt du, auch wenn er am Kreuz hängt, er weiß genau, ich bin für das Paradies bestimmt und nicht für die Hölle und nicht für den Tod. Weißt du, egal auch wenn es dir schlecht geht heute, wisse, das ist nicht das Ende. Das ist nicht alles, was ich gerade erlebe. Das ist nur ein Durchgang. Das Leben hier ist nur ein Durchgang. Du bist über eine Brücke oder gehst hier über eine Brücke. Die Verheißungen Gottes stehen für dich. Du lebst aus den göttlichen Quellen, den Zusagen Gottes. Du weißt, Gott hat einen Bund mit mir geschlossen, mit meiner Seele. Und Gott wird mich nicht in den Stich lassen. Er wird dich nicht vergessen. Er hat dich nicht abgeschrieben. Er weiß, egal wo du landest, du bist fest in meiner Hand und niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Das ist Gottes Wort. Lebe heute schon so aus der ewigen, bedingungslosen Liebe Gottes. Fang an zu leben. Gott liebt mich, auch wenn die Leute mich nicht lieben. Gott versteht mich, auch wenn die Leute mich nicht verstehen. Fange diese Liebe auf und lass dich in diese Liebe fallen. Weißt du, diese Liebe Gottes, wenn du das begreifst, Gott liebt mich. Gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst, diese Liebe Gottes zerreißt alle negativen Netze, das Böse, dass du jetzt am Kreuz hängst und dort angebunden bist und man dir die Knochen bricht. Es zertrennt alles und das bringt diese Welt aus dem Gleichgewicht. Weißt du, Menschen, die keine Angst vor dem Tod haben, die sind gefährlich. Vor denen hat der Teufel Angst. Die Tyrannen haben Angst. So diese Draufgänger, die also kalt sind und sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Was kann mir schaden? Wer kann mich von deiner Liebe trennen, Gott? Halte dich an der Liebe Gottes, die dich hält. Gottes Liebe hält dich in der letzten Phase. Du bist mit nichts in diese Welt gekommen und du gehst auch mit nichts aus dieser Welt. Und jetzt kommt noch eines, nur das, was du gelernt hast, was du erfahren hast, was deine Seele, dein Geist bekommen hat, was dir abfärbt. Jesus sagt, niemand kann aus der Hand meines Vaters reißen. Gott ist so stark, der das ganze Universum hält, wird er dich noch halten können. Die Liebe Gottes ist so ein Gitternetz, so ein Fangnetz, fängt dich auf. Oder ich würde vielleicht die Liebe Gottes auch noch als einen Käfig bezeichnen. Weißt du, es ist ein bisschen ein Käfig, egal wie der Käfig ist, da kann der Löwe kommen, aber der kann dich nicht greifen, du bist sicher. Wie heißt es vom Hiob einmal? Satan, du kannst alles ihm nehmen, aber seine Seele taste nicht an. Seine Seele, Haus und Hof und den Körper kann er nehmen, aber die Seele darf er nicht antasten. Weder der Staat noch der Teufel noch sonst irgendwie. Deine Seele ist in der Hand Gottes. Die Flüche haben keine Macht über dein Leben. Weißt du, du stehst unter der Salbung Gottes, unter der Gnade Gottes. Lass doch die machen, was sie wollen. Besinne dich auf dein Geburtsrecht. Du bist ein Erstling Gottes, was es auch immer heißt. In meiner Bibel sagt, selig und heilig ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Und weißt du, die erste Auferstehung ist, in dem Moment, wo du Jesus Christus als seinen Herrn annimmst, da bist du auferstanden. In dem Moment bist du in der neuen Welt Gottes. Du musst nicht warten, bis die große Auferstehung stattfindet. Du bist bereits auferstanden. Wie sagt Jesus? Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stürbe. Deshalb, ich warte nicht auf große Auferstehung. Nein, ich habe das neue Leben schon bereits in mir. Ich habe mich besonnen auf mein Erstgeburtsrecht, was es auch immer ist. Weißt du, für dich kommt Gott als Erstes. Das ist Erstgeburtsrecht. Du hältst dich an Gott und klammerst dich an ihm. Und alle Wiedergeborenen sind Erstlinge für mich. Das ist so ein bisschen ein komisches Wort. Wir können in dieser Zeit vielleicht mit diesem Wort nicht viel anfangen. Aber jeder Wiedergeborene ist ein Ältester. Weißt du, was das bedeutet? Muss nicht alt sein an Jahren. Ältester muss nicht unbedingt alt sein, ein alter Mann oder alte Frau. Weißt du, du bist ein Stammhalter Gottes, ein Erbe Gottes. Das ist es. Ist jemand in Christus? Das heißt, du bist in einer neuen Konstellation. Dich umgeben andere Kräfte. Ein anderer Geist lagert sich um dich. Der Erstgeborene hat Raum und Zeit überwunden. Das ist egal, jetzt, ob es heute passiert oder morgen passiert oder in 10 Jahren passiert oder gar nicht passiert und erst in der Ewigkeit geschieht. Weißt du, du hast es überwunden. Du hältst dich nicht krampfhaft. Oh Gott, heute muss das noch schnell sein. Nein, vergiss es, du hast viel Zeit. Deshalb, du hast Geduld als Ergebnis. Du kannst warten. Das pressiert mich so. Der Erstgeborene hat Raum und Zeit überwunden. Die Zeit bestimmt ihn nicht mehr. Der hetzt auch nicht mehr. Der arbeitet und lebt aus der Ruhe heraus. So, die Erstgeborene und Erstlinge. In der Bibel sehen wir Gott immer wieder über diese menschliche Erstgeburt überspringt. Ich denke, der David war das 8. Kind und wird König. Nicht der erste große und stattliche Mann und der 2., 3., 4., nein, der 8. Er wurde zum König gesalbt. Wenn Gott dir begegnet, bist du dem Ewigen begegnet, der keinen Raum und keine Zeit kennt, der bei dem alles jetzt ist. Wenn Gott dir begegnet, bist du dem Zeitlosen begegnet, dem unbegrenzten Herrn des Universums, der alles unter Kontrolle hat. Und du hast alles aus erster Hand. Du hast nicht mehr da, jetzt, dass dir irgendjemand was sagt, der wie viel du bist. Nein, du bist jetzt ein Erstling. Durch Gott bist du jetzt eine Ausnahme. Was sind Erstlinge? Was Besonderes. Selig und heilig ist der Teil daran der ersten Auferstehung. Das Wort Gottes hat dich verändert. Die Stimme Gottes, die Salbung, der Heilige Geist. Und das trennt dich von der Welt. Wenn du richtig Gott begriffen hast, guck mal, David wurde gesalbt und von dem Moment war er ein anderer Mann. Wurde verfolgt auf der einen Seite, wurde bekämpft, wurde von den Menschen nicht verstanden, aber er war begnadigt. Das 8. Kind, das trennt dich von dem System, von dem Systemherrscher. Der Saul wollte ihn ständig umbringen, aber er hat es nicht erwischt. Wenn du mit Gott gehst, der Teufel kann dir nichts anhaben. Du bist ein Erstling. Da liegt er in der Höhle, der Saul, und jagt den David nach. Und der David ist noch weiter hinten in der Höhle. Und jetzt sieht er, Mann, jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt könnte ich ihm den Hals abschneiden und den Kopf abschneiden. Nein, was macht er? Er schneidet nur einen Zipfel von seinem Königsmantel ab. Und rennt raus und sagt, hallo, ich bin's, David, den du suchst. Und dann sagt er, weißt du, ich habe dich in meiner Hand gehabt. Ich hätte dich umbringen können. Aber schau, das ist von deinem Königsmantel. Du siehst also, was ein Gesalbter ist. Ein Gesalbter steht über die Dinge, hat alles unter Kontrolle. Gebrauche dein Erstgeburtsrecht. Dieser David war nur ein einfacher Hirtenjunge. Aber wenn Gott einen erwählt und wird der Erstling, dann wird das Haupt der Familie. Das Haus Davids hat ewig Bestand, wird Bestand haben durch Jesus Christus. Und was war der Grund, dass er seine Erstgeburt entdeckte, seine Geburtsrechte entdeckte? Das Wort Gottes, der Heilige Geist. Weißt du, der Heilige Geist machte ihn zu einem König. Dass er in allen Dingen, was er tat, geschickt war. Er hat Fehler gemacht, große Fehler gemacht. Er ist sogar zu den Feinden übergelaufen mal, zu den Philistern. Aber Gott war mit ihm. Weißt du, wenn Gott dich erwählt hat, wenn du ein Erstling Gottes bist, dann kannst du Fehler machen. Gott wird diese Fehler gerade bügeln. Und Gott wird helfen, dass du über diese Dinge stehst. Nur nebenbei. So, das Wort Gottes gibt einem Wiedergeborenen neue Orientierung. Plötzlich bist du ein Wissender, so wie der David, ein Sehender, ein Singender. Wenn du musizierst, dass die Dämonen sogar ausfahren. Ja. Wir wundern uns manchmal. Weißt du, bei manchen Musiker kommen die Dämonen, aber bei geisterfüllten, gottbegnadigten Musiker und Sänger, da fliehen die Dämonen. Deshalb ist es ist ausschlaggebend, ob ein Geistgesalbter das macht oder kein Geistgesalbter es macht, die Musik oder was es auch immer ist, die Show, den Gottesdienst. So, einer, der von Gott wiedergeboren worden ist, der ist ein Weiser, ein Eingeweihter, ein Insider. Er ist ein Geheimnisträger, er trägt etwas in sich, er weiß noch nicht genau, was es ist, aber er weiß, ich werde ihm gleich sein, dem Herrn Jesus Christus. Er ist ein Erleuchteter. Und du bist dann durch diese Salbung, obwohl du der Jüngste bist, der Kleinste, der Einfachste, bist du der Älteste. David war der Älteste durch die Salbung, durch die Erwählung, durch die Berufung. War er der Älteste. Und die Bibel sagt, du sollst nicht der Schwanz sein, sondern der Kopf. Aber es ist schon ein langer Weg vom Schwanz bis zum Kopf. Die ganze Wirbelsäule rauf. Und dann musst du Rückgrat entwickeln. Ein Ältester, was ist ein Ältester in der Bibel? Es ist nicht ein alter Mann oder alte Frau. Ein Ältester ist ein Presbyter. Einer, der die Übersicht hat. Einer, der die Sache übersieht. Weißt du, man kann ein Mensch sein, und viele übersehen die Sache nicht. Die haben keine Übersicht. Die überschauen die Dinge nicht. Aber wenn du ein Erstling bist, du hast schon alles, was die anderen noch nicht haben, noch nicht gelernt haben. Ich bin der Älteste von 8 Kindern. Ich weiß, verstehst du, ich musste vieles durchmachen, was die anderen noch gar keine Ahnung hatten. Verstehst du, ich musste Wege gehen, wo die anderen noch gar nicht gegangen sind. Ich meine, es hat Vorteile, ein Ältester zu sein oder der Erste zu sein. Ich habe immer neue Kleider gekriegt und die mussten meine Kleider immer abtragen, meine Brüder. Verstehst du, ist das schon ein Segen? Ist das schon ein Segen? Nur nebenbei. Ein Ältester ist ein gereifter, ein bewährter, ein gestandener Mensch. Die Bibel spricht von Väter und Mütter in Christus. Das ist ein Ältester. Gebrauche dein Gebrauchsrecht, wozu du geboren bist, ein Vater und Mutter in Christus zu sein. Gebrauche deine Geburtsrechte, so wie Jesus uns vorgelebt hat. Weißt du, Jesus war der Erstgeborene in der Familie von Josef. Und nachher kamen noch die anderen Geschwister. Jesus hat mindestens 5 Geschwister gehabt. Von der Mutter Maria. Maria war nicht Jungfrau bis in den Tod. Sie hat noch Kinder gehabt. Da ist der Jakobus, der Judas, Judah und so weiter. Da gibt es sogar 2 Schwestern. Und draußen sind deine Brüder und deine Schwestern im Plural. Also, nur nebenbei. Aber dann ist das Interessante, aus diesen Aposteln, aus diesen Brüdern Jesus sind große Apostel geworden. Jakobus, der war sogar Gemeindeleiter für 30 Jahre in Jerusalem. Der Erstgeborene lebt nach anderen Rechten. Und wenn du einmal ein Erstling Gottes geworden bist, dann bist du plötzlich, weißt du, du kannst dein Leben lang im Dunkeln gelebt haben, aber dieser Jakobus, und da heißt es in 1. Korinther 15, und der Herr ist Jakobus erschienen. Verstehst du? Der hat nicht geglaubt. Seine Brüder haben nicht geglaubt, aber der Herr erscheint dann dem Jakobus, und Jakobus wird ein Führer in der Gemeinde Jesu. Erstgeborene sind weiter, wie die jüngeren Geschwister. Die können schon lesen, die können schon schreiben, die lernen vielleicht einen Beruf. Als ich 18 war, ist mein Bruder noch geboren. Verstehst du? So ist der Erstgeborene hat schon alles hinter sich, was die Jünger noch vor sich haben. Und hier fängt die Sache an. Wenn du ein Erstgeborener sein willst, du musst weiter sein als die anderen. Petrus, wenn du dich mal bekehrst, stärke deine Brüder. Wenn du dich mal bekehrst, du musst weiter sein als die Nachgeborenen. Bei Gott zählt nicht, was auf dem Papier ist, beim Standesamt oder wo auch immer, sondern was bist du wirklich? Bist du wirklich ein Ältester, ein Gereifter, ein Erstling? Und das kann sonst das 8. Kind sein oder das 10. oder der das Lied geschrieben hat, gehe nicht vorbei, oh Heiland, schon Charles Wesley, das war das 17. Kind. Verstehst du? Weißt du, das spielt keine Rolle. Aber John Wesley und Charles Wesley, sie dienten Gott und sie waren weit voneinander entfernt, altersmäßig. Aber alle waren zu Erstlinge in Christus. Er spielt nicht das Alter oder wann du geboren bist. Bist du wiedergeboren? Deine Wiedergeburt macht den Unterschied, ist ausschlaggebend. Bei Gott zählt nicht, was die Menschen denken und sagen. Ihn interessieren die Menschen nicht. Und du musst jetzt, wenn du erlöst werden willst, wenn du wiedergeboren werden willst, musst du dich von dem Denken der Menschen lösen. Grundsätzlich, radikal. Oder vergiss es. Oder vergiss es. Weißt du, als David dann in das Heerlager der Philister kam, wo der Goliath immer auftrumpfte, da kamen, sagen seine Brüder, vor allem auch der Älteste, ja, David, du bist nur neugierig, du willst Krieg sehen. Verstehst du, du bist nur neugierig. Wer hat dich geschickt? Und als er dort dann sagst du, wer ist dieser Gottlose, der da so aufbäumt und sich so aufführt. Seine Brüder haben nicht verstanden. Deshalb, David ist ein von Gott Begnadigter gewesen und jeder Erstling, jeder Wiedergeborene ist ein von Gott Begnadigter. Die Welt versteht ihn nicht. Seine anderen Geschwister, seine leiblichen Geschwister verstehen nicht. David, was bist du? Sie haben ihn ausgelacht. Und als er auf den Goliath zuging, haben die Blut und Wasser geschwitzt, meines Erachtens. Sie haben gedacht, was macht unser Bruder? Aber der rennt sogar auf diesen Goliath zu und erledigt den Fall. Weißt du, die haben gesagt, du kannst nicht. Und das ist ein Unterschied, ob du ein Erstling bist oder nicht. Feiglinge und Weichlinge oder die anderen unter fernen Liefen, die sagen, das kannst du nicht. Aber der an Gott glaubt, der kann mit seinem Gott gewaltige Dinge tun. Die haben schon alles hinter sich. Und weißt du, was der David gesagt hat? Also, das ist für mich kein Problem. Also, als ich die Schafe meines Vaters hütete, da kam ein Löwe, ich kam und riss mein Schäfchen aus dem Rachen des Löwen, da kam ein Bär, und du weißt, Bären sind stark, Bärenkräfte. Und der Bär hat mein Schäfchen, wollte fressen, und ich zerriss den Bären, und da werde ich doch diesen, mit diesem Goliath, da werde ich zweimal fertig. Und deshalb, meine Lieben, weißt du, der hat schon Erfahrungen gehabt. Er war der Erstgeborene im Geist, nicht im Fleisch. Und wir müssen Erstgeborene im Geist sein und dann im Geist auch wandeln. Und dann, das stört mich, wenn die Leute sagen, das kannst du nicht. Der Gesalbte, der Erstgeborene kann es. Der schafft es mit Gottes Hilfe, weil Gott hinter ihm steht, weil Gott ihn segnet, weil Gott ihn beschützt. So, die Erstgeborenen wissen, was die Jünger noch nicht kennen, noch nicht wissen, sie sind noch gar nicht so weit. Aber hinterher sind sie begeistert. Mein Bruder, unser David, was der alles kann. Nicht das Alter macht einen zum Ältesten, sondern die Reife, die geistliche Reife, die Mündigkeit, die Geistlichkeit. Wir singen da, wenn der Geist auf mir kommt, dann tanze ich wie David. Verstehst du, aber das braucht geistliche Reife, bis du tanzt wie David. Da musst du schon mit Gott wandeln und leben und mit Gott Gemeinschaft haben. Das hat er nicht so nebenbei, so jetzt hopfe ich ein bisschen, nein. Oder dann singe ich wie David. Weißt du, singen und singen sind zwei Paar Stiefeln. Du brauchst die Salbung und die Gnade Gottes zum allem, was du tust. Der Erstgeborene hat es, diese geistliche Reife. Und weißt du, was diese geistliche Reife ist? Nicht, dass er ein paar Runzeln hat, graue Haare hat oder vielleicht graues Haar. Nein, die innere Reife. Die innere Reife. Und das hat Auswirkungen auf mein Bewusstsein und mein Unterbewusstsein. Das beeinflusst mein Leben, diese innere Reife. Der Ältere, der Reifere, das ist kein Hitzkopf mehr. Der weiß, was er tut, der weiß, was er sagt. Der weiß, was er will. Er hat Erfahrung. Er hat schon die Finger verbrannt. Er hat schon Lehrgeld bezahlt. Er war schon in der Lehre. Er kennt seinen Gott so wie David. Mit meinem Gott, verstehst du, da gehe ich so, der hat mir bei den Löwen geholfen, bei den Bären geholfen und bei diesem Riesen wird er mir auch helfen. Der Reifere, der Ältere, der mündige Gott, der seine Erstgeburt begriffen hat, der weiß auch seine Grenzen, was ich gehört oder was ich nicht gehört. Er kennt seine Fähigkeiten. Er kennt die Allmacht Gottes und er weiß, wie man Entscheidungen trifft. Und dann steht er zu diesen Entscheidungen. Und ich gehe. Und dann geht er zum Bach runter, holt sich 5 glatte Steine und erledigt den Fall. David kannte die Kraft Gottes. Das war so wie Starkstrom in ihm. Nicht nur Wechselstrom oder Batteriestrom. Nein, richtiger starker Strom. Seine Seele war von Gott erfüllt. Und darum konnte er seinen Körper auch einsetzen zur Ehre Gottes. Da brauchte er nicht die Klamotten davon und die Rüstung vom König Saul. Er konnte das ohne dem allem. Er vertraut auf die anderen Waffen, die Waffen des Geistes. Das ist also ein Ältester, ein Reifer, ein in Gott gestandener Mensch, ein bewährter Mensch, der vertraut auf die Waffen des Geistes. Der Körper, er weiß, der Körper ist nur das Fahrzeug für die Seele. Und mir geht es so, wie meiner Seele geht. Und deshalb fragt dich, wie geht es deiner Seele heute? Entdecke dein Erstgeburtsrecht. Weißt du, wenn du immer gedrückt wirst und immer erniedrigt wirst und immer beleidigt wirst und immer gekränkt wirst, dann geht es deiner Seele nicht gut. Aber du musst raus aus dem Käfig. Du musst raus in die Freiheit der Kinder Gottes. Wenn deine Seele nicht in Gott gegründet ist oder in Gott verankert, dann ist sie labil und feige. Wir können es nicht. Das haben die Brüder gesagt. Wir können es nicht. Obwohl der Erstgeborene war, der war nicht in Gott. Wir können es nicht. Dein Körper hat keine Widerstandskraft. Du kannst 10-mal Erstgeborener sein und doch keine Vollmacht haben, wenn du nicht in Gott bist, in Gott verankert, in Gott verwurzelt bist. Weißt du, du kannst sagen, ja, das steht mir zu. Du kannst so viele Ansprüche stellen, wie viel du willst, wenn du nicht von Gott bestätigt, von Gott beglaubigt bist. Und das heißt jetzt amtlich im Testament beglaubigt sein und bestätigt. Weißt du, wenn du von Gott nicht bestätigt bist, kannst du sagen, ja, mein Vater hat es, das hat mir versprochen. Die jüngeren Geschwister lachen dich aus, wenn du keine Vollmacht und keine Autorität hast. Sie nehmen dich nicht für ernst. Aber David wurde für ernst genommen, musste für ernst genommen werden. Viele haben ihre Erstgeburt verloren und tun so als ob. Und spielen, Schauspiel. Ich denke an die Söhne von Skephas, die sieben Söhne des hohen Priesters, die wollen auch ihre Kraft gebrauchen und wir treiben die Dämonen aus. Und dann, wer seid ihr? Guck mal, da fragt der Teufel, fragt der Besessene, wer seid ihr? Moses, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir, aber wer seid ihr? Wenn du dein Erstgeburtsrecht nicht kennst, dann glaubt nicht einmal der Teufel an dich. Respektiert auch dich nicht. So. Warum? Der Fall war hier beim Jakob. Andere haben den Segen abgeholt und abgesandt. Bei anderen funktioniert es, weil sie verantwortlich handeln. Sie wissen, es geht um Leben und Tod. Um Leben und Tod. Sie lassen sich herausfordern. Sie setzen alles dran. Sie handeln so, wie es sich gehört, in dem Namen Jesu. Und dann, sie wissen, ich bin nicht nur ein Schwätzer. Ich mache nicht nur fromme Sprüche. Ich zitiere nicht nur Bibelstellen oder Bibelteile. Ich wiederhole nicht die Bibel, sondern ich bin die Bibel. Ich bin das Wort Gottes. Und Jesus sagt, ich bin. So, weißt du, bist du wirklich die Bibel, die wandelnde Bibel, die lebt, die glaubt? Weißt du, auch nur, wenn es vielleicht ein paar Seiten sind. Der Mensch, der an Gott glaubt, sie lassen sich nichts entgehen. Jakob, der Luchste, verstehst du, der Luchste, und passte auf, wo kann ich dem die Erstgeburt abkaufen? Der Luchste. Schon im Mutterleib war er ein Draufgänger. Da hielt er sich an der Ferse des Esaus fest und wollte den nicht rauslassen. Er wollte sich vordrängeln, aber das ging nicht mehr, da war es zu spät. Schon im Mutterleib war er schon vorherbestimmt, denn der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das hat die Rebekka von Gott erfahren. Sie lassen sich nicht gehen, sie nutzen jede Gelegenheit. Die Erstlinge sind im Geist schon Erstlinge. Und sie lassen nichts durchgehen. Sie lassen sich nicht gehen. Der Jakob ist so raffiniert, dann zieht er sich sein Fell an und dann übt er, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Lügt, ja, verstehst du? Aber der hat geübt. Der hat alles reingesetzt, dass er gut ankommt. Sie überlassen nichts. Und jetzt pass auf, du magst schockiert sein, was ich sage. Auch was ich letztes Mal am Mittwoch gesagt habe. Du bist verantwortlich für dein Leben. Sie überlassen nichts dem Zufall, sie überlassen nichts Gott und sie überlassen nichts dem Teufel. Ja, sie nehmen es in ihrer Hand. Das sind Hände von Esau. Und das ist die Stimme, ja, das klingt zwar wie Jakobs Stimme, ein bisschen piepsig, aber so was ist. Es ist, vielleicht ist es, die Hände sind es auf jeden Fall wahr. Die Geschichte Jakobs. Weißt du, obwohl der Mann sich den Segen erschlichen hat, ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Gott zeigt uns, das musst du machen in deinem Leben, hier in dieser Welt. Sei klug und sei ohne falsch. Nütze die Gelegenheit in dieser Welt. Auch wenn es ungeistlich ist und nicht verständlich ist und ungeistliche Menschen verstehen nicht, warum die Geschichte Jakobs so in der Bibel uns dargestellt wird. Rebekka wusste von Gott, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und weißt du, das ist eine Offenbarung. Die hatte die Offenbarung. Obwohl diese Er sagt genau das Gegenteil aus. Wenn du ein Erstling bist, ich warne dich, da sieht es in deinem Leben genau das Gegenteil aus. Anstatt dass du jetzt der Erste bist, bist du der Letzte. Anstatt dass du gesund bist, bist du todkrank. Anstatt dass du siegreich bist, liegst du auf die Nase. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Deshalb störe dich nicht daran, sondern glaube an die Offenbarung. Und was ist die Offenbarung? Das, was der Heilige Geist sagt. Der Heilige Geist hat der Rebekka den Willen Gottes offenbart. Jakob ging nicht nach der Tradition, du bist der Zweite. Auch wenn du Zwilling bist. Du bist der Zweite. Er ging nach der Offenbarung. Ich habe von Gott eine Verheißung. Ich soll der Chef sein. Ich soll das Haupt sein. In deinem Leben ist es wichtig, dass du die Offenbarung hast. Das ist wichtiger als die Tradition. Verstehst du, was im Stammbuch steht? Der Zweite. Auch wenn es 5 Minuten sind. Du bist der Zweite. Wenn du nach der Tradition gehst, wirst du ein Betrogener bleiben. Deshalb hör auf, nach der Tradition zu gehen. Ich bin das 8. Kind. Der 5. Gang. Verstehst du? Egal, was du bist. Weißt du, du kannst deinen Segen verlieren, wenn du nur nach der Tradition gehst. Da wirst du den Thron Gottes, deine Berufung nicht erreichen. Du brauchst eine Offenbarung für den Plan Gottes. Das musst du kennen. Gott will, dass ich nicht der Schwanz bin, sondern der Kopf. Gott will meine Berufung. Gott will, dass ich nach vorne gehe. Und dann erfährst du durch die Offenbarung, was dein Leben ist. Und dann musst du vielleicht Umwege gehen. Vielleicht musst du auch Dinge tun, die nicht mehr normal sind, nicht mehr passen, nicht mehr traditionell sind. David, das achte Kind, wurde König durch die Offenbarung. Dann kommt der erste rein, das ist er nicht. Der zweite ist es nicht. Der dritte ist es nicht. Vierte ist es nicht. Fünfte ist es nicht. Sechste ist es nicht. Der siebte, naja, heilige Zahl, das ist auch nicht. Aber der achte, verstehst du? Der Heilige Geist sprach zu Samuel, das ist es. Und er nahm schnell sein Ölgefäß und weg. Das musste ganz schnell gehen. Da konnte nicht viel faxen. Denn wenn der Saul das erfährt, dass der Samuel jetzt jemand anders gesalbt hat als König, der bringt mich um. Und nebenbei. David beweist dann seinen Brüdern, dass er wirklich durch die Offenbarung würdig ist der Salbung, der Segnung Gottes. Und weißt du, unser Leben muss es beweisen. Es nützt nichts, ich bin gesalbt, Gott hat mich berufen und ich weiß, ich bin ein Erstling. Beweise, dass du ein Erstling bist. Lebe wie ein Erstling. Und David beweist seinen Brüdern, ohne Übertreibung, ich gehe auf den Mann zu, auf diesen Goliath. Gott wird mir helfen. Was kann mir passieren? Gott ist mit mir. Ich habe schon erlebt beim Bären, beim Löwen, also bitte, da werde ich diesen Kerl auch noch nehmen. Dann Löwe ist stärker und der Bär ist viel stärker als dieser Mann hier. Weißt du, sie haben das nicht für möglich gehalten, dass der das kann. Aber die Salbung macht es möglich, die Gnade Gottes schafft es. Und er bewies, dass er viel weiter war wie sie, auch wenn sie älter waren. Er war viel reifer, weil er in Gott war. Er war draußen auf der Weide und dann hat seine Begegnung mit Gott gehabt, Zwiesprache mit Gott, hat Gott angebetet, Gott gepriesen, Gott gedient. Also er war draußen, er war immer mit Gott zusammen. Seine Schafe, er liebte seine Arbeit, er musste seine Arbeit tun, aber er war im Herrn. Er war von Gott und Gott hat ihn gebraucht. Der Erstgeborene ist dann das Haupt der Familie geworden, hier dieser göttliche Erbe, das Haus Davids, die Hütte Davids, nicht Isai. Der Vater, das vergiss es, verstehst du? Das ist nicht mehr wichtig. Jetzt ist der David, wo der Segenslinie weitergeht. David kannte seinen Gott. Er wusste, ich bin von ihm gewollt, auch wenn ich vielleicht gar nicht geboren hätte dürfen und vielleicht ja eine Last gewesen bin für meine Familie als achte Kind. Du musst vorstellen, das ist nicht einfach, acht Kinder großzuziehen. Schon ein Kind ist ein Problem großzuziehen. Was willst du mit acht machen? Hier gibt es schon was für das achte Kind. Für den bleibt nichts mehr übrig. Nur noch abgetragene Hosen kriegt er. Und durchlaufene Schuhe. Verstehst du? Für den ist nichts mehr übrig. Ich kann verstehen. David wusste, Gott hat mich gewollt. Und er war sich dessen bewusst. Und Geschwister, wir müssen unser Erstlingsrecht, Erstgeburtsrecht bewusst sein. Und dieses Bewusstsein macht uns dann authentisch, macht uns echt, macht uns zu einem Original. Ich bin von Gott berührt. Mir ist Gott begegnet. Und dieses Bewusstsein bringt uns auf den Thron, macht uns für Gott empfänglich und bringt uns raus aus diesem ganzen alten System. Und du musst kämpfen, bis das alte System zusammenbricht in deinem Leben. David musste kämpfen, bis Saul und der Jonathan und was weiß ich alle abdanken und sich selbst beseitigen. Die Offenbarung macht uns überlebensfähig. Wer die nicht hat, kommt nicht weit, dreht sich nur im Kreis immer. Nur um sich selbst. Ich denke nur, der Patriarch Josef, der war der zweite Sohn. Josef war auch nicht der erste. Verstehst du, aber Josef war der zweite Sohn, der dem Jakob geboren wurde. Er war nicht der Erstgeborene, aber Gott machte ihn zum Erstgeborenen. Da kommen die Brüder und sagen, wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Er war König von Ägypten. Und diese Berufung, Jakob hat schon gespürt, dieser Junge da, in dem steckt was drin. Weißt du, bei Erstlingen, Menschen, die erwählt, von Gott berufen, von Gott harponiert, von Gott ergriffen sind, die spürt man schon von klein an. Und Jakob hat gespürt, du, da ist Gnade in diesem Jungen. Und deshalb näht er ihm einen bunten Rock, das ist ein Königsgewand. So. Und er hat dann auch Träume, dass er ein König ist, dass sich alle verbeugen vor ihm. Also in dem steckt innen drin schon diese Berufung, diese Erstlingsvision, das Geburtsrecht. Und Gott gab ihm diese zwei Träume, dass und dergleichen. Und Gott war, wo er hinkam in Ägypten, immer auf seiner Seite. Und der Herr war mit Josef. So werden Erstgeborene gemacht und geboren. Gott muss die Hand drauflegen. Dann ist egal, welche Bildung du hast, dann ist egal, was für Mächte und Mittel hinter dir stehen. Die Erstgeborenen durchlaufen eine harte Schule, ihnen bleibt nichts erspart. Weißt du, das Nest sehe ich nachher, das siebte, achte Kind, verstehst du, das macht alles schon, das haben wir schon alles hinter uns, die Eltern vor allem. Weißt du, aber der Erstgeborene, der muss durch die Hölle durch. Der muss für alles Lehrgeld zahlen, für die anderen. Und er muss nachher die anderen erziehen, auf die anderen aufpassen. Also das ist nicht so einfach. Hast du Lust, noch ein Erstgeborener zu werden? Pochst du auf deine Erstgeburtsrechte? Willst du sie beanspruchen? Ich sage dir eines, dir wird nichts erspart. Und Esau hat es deshalb gerne verkauft. Wahrscheinlich hat er schon gewusst, das bringt mir nichts. Das ist nur Arbeit und Stress. Deshalb ist mir mein zeitlicher Genuss viel wichtiger und so weiter als dieses Erstgeburtsrecht. Was habe ich dann davon? Ihr habt nichts davon. Und deshalb hat er so dem Jakob das abgegeben. Mach du das. Und diesen Deal perfekt gemacht. Die Erstgeburt war und ist und bleibt eine Herausforderung, eine harte Nuss. Mach Gebrauch von deinem Geburtsrecht. Weißt du, dass da werden Opfer verlangt. Wenn du Erstgeborener werden möchtest vor Gott, dann wird viel von dir verlangt. Du musst deine Geschwister auszahlen, verstehst du nachher, wenn es ans Erbe geht. Egal. Und dann bleibt dir wahrscheinlich auch nicht mehr so viel übrig. Gott will auch uns auf einen anderen Weg führen, so wie die Weisen aus dem Morgenland, auf einem anderen Weg nach Hause. Wir sind unterwegs. Wir sind geboren in einer Familie, in einer Sippe, in einem Volk, in einer Rasse, was weiß ich, in einer Gesellschaft, in einer Gemeinde. Aber jetzt müssen wir unser Erstgeburtsrecht erkämpfen. Wie auch immer. Und meine Bibel sagt, die Letzten werden die Ersten sein. Und das ist hart für manche. Weißt du, ich bin schon so lange in der Gemeinde. Weißt du, ich höre immer wieder, bin schon so lange in der Gemeinde. Und wenn du dann genau anguckst, wie weit sind sie? Die sind noch in Hinterdupfing, weit weg. Und manche, die nur ein paar Wochen in der Gemeinde sind, leben mit dem Herrn, brennen im Heiligen Geist, werden erfüllt durch mit dem Heiligen Geist und gehen hinaus und stellen die Welt auf den Kopf. Nur als Beispiel. Gott will uns auf einen anderen Weg nach Hause bringen. Das Leben und Sterben gehört zusammen. So, und der Weg nach Hause ist der Weg des Todes. Wir altern, werden schwächer, werden ärmer, werden kränker, haben am Schluss gar nichts. Genauso wie wir in diese Welt gekommen sind, nur wir sind reifer, haben mehr Erfahrung gemacht, wir haben uns oft die Finger verbrannt, sind verletzt und verwundet worden. Deshalb, du bist reif geworden und Alter ist nichts anderes wie Reifen. Und die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. In der Bibel heißt es, dass da Menschen sind, in Jesus ist er natürlich antisozial, wie was Jesus da erzählt. Der sagt, die einen kommen morgens und kriegen den gleichen Lohn, die anderen kommen mittags und arbeiten auf dem Feld, kriegen auch den gleichen Lohn und die anderen kommen in der 11. Stunde, kurz vor Feierabend und die kriegen auch den gleichen Lohn. So wie der Schächer. Was hat der Schächer groß getan? Der Schächer hat nichts groß getan. Aber plötzlich bekennt er sich zu Jesus. Und die Letzten werden die Ersten. Er sagte nur, Jesus, denk an mich, Lukas 23, 42. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das war alles. Er hat sich auf Jesus fixiert und konzentriert. Und diese Worte reichen schon aus, um gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen und ein Erstgeborener zu werden. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gott allein bestimmt, ob du Erstling wirst oder nicht. Verstehst du, wenn du an Jesus denkst, dich an Jesus klammerst, Gott ist der Erste und der Letzte, steht in meiner Bibel. Und wenn du dich an Gott hältst, egal wie viel du bist, verstehst du, auch wenn du der Letzte bist, du bist mit Gott der Erste. Und wenn du auch Erstling bist, bist du mit Gott auch der Erste, weil Gott ist der Erste und der Letzte. Gott kennt keinen Raum und keine Zeit. Und dann ist es unwichtig, der wie viel du bist und wie viel Uhr du in der Arbeit eingetreten bist. Bei Gott bist du immer in guter Gesellschaft und sitzt immer in der vorderen Reihe. Das bist du bei Gott. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Gott wiegt. Und das ist, worauf es ankommt. Gott wiegt. Bei Gott werden Menschen nicht gezählt. Gott hat dem David verboten, Menschen zu zählen. Gott wiegt, Gott zählt nicht. Bei ihm ist jeder Einzelne wichtig. Deshalb gebrauche deine Grundrechte, deine Geburtsrechte. Und was sind sie? Was sind unsere Geburtsrechte? Und zwar die Entfaltung unserer Persönlichkeit. Das ist ein Geburtsrecht. Entfalte deine Persönlichkeit. Werde das, was du werden solltest, von Gott her. Einzigartig, heilig, vollkommen. Geh nicht unter in der Masse. Geh deinen eigenen Weg, so wie Gott dich führt. Keiner muss nach gleichen Schablone geführt werden. Gott führt individuell, jeden Einzelnen anders. Gott will, dass du in der Erkenntnis wächst. Das ist nämlich, was Gott für dein Leben geplant hat. Dass du deine eigene Meinung bildest in allen Dingen. Dass du aus deinen Fehlern lernst. Und deshalb sei mutig, Fehler zu machen. Und genier dich nicht. Jeder Mensch ist vor Gott würdig. Und erkenne deine Würde, die du in Gott, in Jesus Christus hast. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott schaut nicht die Menschen an, also der Große, der Kleine oder der Dicke. Nein, er liebt dich so, wie du bist, mit Haut und Haaren. Bei Gott spielt das Geschlecht keine Rolle, Mann oder Frau. Bei Gott spielt die Hautfarbe keine Rolle. Bei Gott spielt deine Herkunft keine Rolle, wo du herkommst. Du kannst aus dem Dschungel kommen. Kannst aus der Leprastation kommen. Bei Gott spielt es keine Rolle, wo du herkommst. Wichtig, dass du da bist. Bei Gott spielt keine Rolle, welche Sprache du sprichst und aus welcher Religion du kommst. Gott interessiert sich für dieses Dreck gar nicht. Ob du Moslem bist, Buddhist bist oder Hindu bist oder Christ bist oder na, Christen nach der Bibel natürlich nicht, aber Katholik, Protestant oder Pfingstler bist. Bei Gott sind alle gleich. Kein Ansehen der Person. Bei Gott sind allzumal alle Sünder. Und jetzt kommst du zu Jesus, wirst begnadigt und wirst ein Heiliger. Wir haben ja gehört in diesem Paragraphen, jeder hat ein Recht auf Bildung. Weißt du, du hast ein Recht auf Bildung. Das ist dein Geburtsrecht, dass du was lernst. Dass du Gott begreifst. Dass du deine Talente erkennst und umsetzt. Du hast ein Recht auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit. Weißt du, Gott zwingt dich nicht. Du musst jetzt Christ werden. Weißt du, Gott freut sich meistens, wenn du Atheist wirst und als Atheist zu Jesus kommst, mit gar nichts, als Heide. Und das Schlimmste, was hier passiert, nämlich der Teufel versucht, dich in eine Schablone zu pressen, durch die Kindertaufe oder Beschneidung, Juden wie Moslems und so weiter, das ist die größte Vergewaltigung der Menschheit. Da wirst du hineingepresst, jetzt bist du das. Nein, aber Gott will, dass du dich persönlich entscheidest, dass du deine Wahl triffst, für Gott oder gegen Gott. Egal, Gott akzeptiert das, Gott erlaubt das, Gott wird nicht beleidigt sein, wenn du dich gegen ihn entscheidest. Er hat noch genug Menschen auf dieser Welt, die für ihn da sind, ihn lieben und ihn dienen werden. Weißt du, lass dich nicht entmündigen und dich in irgendeine Religion zwingen. Das ist dein Recht. Dein Recht ist, dass du frei entscheidest. Und Gott akzeptiert deinen freien Willen. Und Gott kann man nur dienen, wenn man ein freier Mensch ist. Und deshalb komm raus aus deiner Verklemmung, komm raus aus deiner Prägung, wo du herkommst, egal was es ist. Der Mensch soll frei sein, seine Religion raussuchen, wie er will. Weißt du, mit 14 darf er das, aber da ist er schon vorprogrammiert. Katholisch, evangelisch, muslimisch oder jüdisch. Nein, du musst, ja, mit 14 Jahren entscheide dich selbst, in welche Richtung du gehen willst. Und Gott führt dich. Weißt du, Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen. Aber viele sind so, Billy Graham hat einmal gesagt, viele Christen sind, die die Kindertaufe erlebt haben oder als Kinder getauft worden sind, die sind geimpft und sie werden die Krankheit nie mehr wiederkriegen. Und die tun sich sehr schwer, Christen zu werden. Und viele Menschen sind schon geimpft durch die Religion. Deshalb schüttle das ab. Ich will ganz neu anfangen. Und du hast ein Grundrecht und Geburtsrecht auf Information, dass man dich lehrt. Also die Eltern müssen dich unterrichten, dich informieren, dich aufklären. Du hast ein Recht auf Meinungsäußerung, dass du das sagst, was dich stört. Das gehört dazu. Du hast ein Recht, Dinge, die dich betreffen, dass du die Dinge aussprichst, dich darüber informierst. Nicht, was die anderen angehen, was dich angeht. Was dein Heil angeht, was deine Erlösung angeht. Dass du Gott bittest, öffne mir die Augen. Du darfst dich nicht bevormunden und entmündigen lassen. Gott will, dass du deine eigene Meinung bildest, auch über Gott, auch über Glauben, auch über geistliche Dinge, auf allen Bereichen deines Lebens. Du hast ein Recht. auf Wahrung deiner Geheimnisse. Verstehst? Ganz besonders heute betone ich das. Du hast ein Recht. Das war auch irgendwo verbürgt ist im Grundgesetz, aber kein Mensch hält sich an das Grundgesetz. Vergiss es. Weißt du, die NASA spioniert dich aus. Deine Mails, deine Post und so weiter. Du musst deine Stimme erheben und sagen, Leute, so mache ich da nicht mit. Ich mache mit euch nicht mit. Weißt du, der Staat versucht immer wieder da Leute rauszuspionieren. Die haben den Stasi-Leuten vorgeworfen früher, aber heute passiert das bei unserem Staat auch. Die ganzen SMS, Briefe, Mails, Telefonate und so weiter, das geht den Staat Dreck an. Du hast eine Freiheit auf Meinung. Sag, was du sagst. Und Jesus ging ans Kreuz, weil er seine Meinung vertreten hat. Jesus hat sich nicht mundtot machen lassen. Du sagst es, ich bin Sohn Gottes. Auch wenn er fragt nachher, was ist die Wahrheit. Du hast ein Grundrecht, Geburtsrecht auf Eigentum. Wie viele natürlich sie überlassen. Abraham hat sich nur eine Grabstätte gekauft im gelobten Land. Mehr hat er nicht gehabt, als was er besessen hat. Also Grabstätte. Mehr brauchst du auch nicht als eine Grabstätte. Aber das ist dein Eigentum. Du darfst eigene Sachen besitzen. Du darfst dich entscheiden, und wer sie benutzt und wer sie benutzen darf und was mit ihnen geschehen soll. Also du hast ein Recht auf Besitz, auch wenn es Kleinigkeiten sind. Über die Kleider Jesu hat man gewürfelt und verteilt. Wir sind nicht Eigentum des Staates, auch nicht unsere Kinder, nicht unser Besitz, nicht unsere Gesundheit, nicht unser Leben, nicht unser Glaube. Man muss Gott mehr gehorchen als den Obrigkeiten, was es auch immer ist. Du hast ein Recht auf Selbstständigkeit. Entdecke deine Grundrechte. Auf Selbstverantwortung, dass du dafür gerade stehst. Das stehe ich dazu. Auch wenn du vielleicht Sozialhilfeempfänger bist und vom Staat abhängig bist, aber du bist selbstständig. Ich lasse mich nicht vergewaltigen, geistig. Wie auch immer. Du darfst deine Geburtsrechte nicht verkaufen, auch nicht abtreten, in welcher Form auch immer. Ich bin ich. Und ich bleibe ich, solange ich lebe. Wenn du dich zurückziehst, weißt du, dann fangen die Leute an, dich zu kontrollieren. Weißt du, du hast ein Recht, deine Interessen zu vertreten. Und du hast ein Recht, dass man dich vor Gott vertritt. Und zwar, dass Jesus Christus und der Heilige Geist unsere Fürsprecher sind. Der Heilige Geist vertritt mich bei Gott. Da brauche ich keinen Priester. Da brauche ich keinen Pfarrer. Da brauche ich keinen Pastor. Da brauche ich keinen Bruder, keine Schwester. Ich kann mit Gott von Angesicht zu Angesicht reden. Im Neuen Testament. Ich bin mit Gott per Du. Gebrauche deine göttlichen Rechte. Gott ist die Gerechtigkeit. So, Gott ist für das Recht. Für das Grundrecht. Und Gott ist gerecht. Und Gott streitet für die Armen, Witwen und Waisen. Für die, die kein Recht haben, ist er ihre Rechtfertigung. Und Gott hasst die Ungerechtigkeit. Hasst die Ausbeutung. Ganz besonders der Prophet Amos. Hör mal, was der gegen die ganzen Bonzen sagt. Gebrauche deine Grundrechte. Lass dich nicht ausnützen. Tu das, was du kannst. Weißt du, da fängt es schon an. Wir müssen wieder zurück zu Baby sein, wieder zu Kinder werden. Dein Körper reagiert, wenn du den Körper nicht gebrauchst. Der fängt an zu protestieren, sagt, ich will was tun. Er macht nicht mehr mit, er streikt, stellt sich stur. Plötzlich wird die Hand steif, kann es nicht mehr bewegen. Wir fragen uns, wo kommen die ganzen Schlaganfälle und all diese Dinge. Wenn du dem Körper nicht das gibst, was er braucht, das holt er sich dann auf andere Art und Weise. Er holt sich auf einen anderen Weg. Der Körper ist raffiniert, so wie der Jakob. Der holt sich seinen Segen von der Seele, von dem Geist. Achte auf die Sprache des Körpers. Und dieser Sprache des Körpers ist reell, ist ehrlich und ist wahr. Weißt du, du kannst andere Leute anlügen und andere Leute können dich anlügen, aber der Körper sagt dir immer die Wahrheit. Ich habe die Schnauze voll. Verstehst du? Dann wundert sich, woher die Schnupfen kommen. Ja. Es ist etwas Wunderbares. Dieser Körper, eine Gabe Gottes. Aber dieser Körper ist eifersüchtig. Dein Körper funktioniert wunderbar, wenn deine Seele wunderbar funktioniert. Hör mir zu. Wenn deine Seele ausgeglichen ist. Wenn du dein geburtsrecht gebrauchst, das, was Gott wollte, dass du in Harmonie mit Gott bist, dann funktioniert dein Körper. Wenn du im Frieden lebst, im Frieden mit Gott insbesondere, wenn du dich fühlst, ich bin in Gott geborgen, ich werde von Gott getragen, dann fühlst du dich, ich bin richtig bedient, ich bin satt, ich bin auf meine Kosten gekommen. Der Körper ist ein Teil dieser irdischen Wirklichkeit, aber dem geht es nur gut, wenn es deiner Seele gut geht. Deshalb achte auf deine Seele. Der Körper ist für dich gegeben, für das irdische Leben. Und das hast du bei der Geburt bekommen und bei dem Tod wird es dir abgenommen. Es bleibt hier. Und den Körper lässt du hier. Das ist nur das wie ein Mietwagen gewesen. Das hast du ausgeliehen, das bist du seit jetzt 40, 50, 60, 70 Jahre damit rumgefahren. Alles, was damit passiert ist, bist du jetzt verantwortlich. Die ganzen Kratzer und Dellen und Beulen an diesem Mietwagen. Also pass gut auf deinen Karren, auf den Körper. Im Mutterleib sind wir über die Nabelschnur mit der Mutter verbunden, wurden wunderbar versorgt, hatten alles, was wir brauchten. Das war wunderbar. Und jetzt wird diese Nabelschnur durchschnitten. Und jetzt wirst du anders versorgt, nicht mehr so auf diese Art von der Mutter wie bisher über die Nabelschnur. Jetzt wirst du durch die Brust versorgt, durch die Liebe wirst du versorgt. Nur ein paar Bilder. Jetzt musst du auf deine eigenen Füße irgendwann mal stehen. Vielleicht krabbelst du mal auf alle vier, aber dann stehst du auf deine eigenen Füße. Jetzt passiert eine andere Form der Versorgung. Wir müssen wieder an den Himmel angeschlossen werden. Das ist wieder diese neue Nabelschnur. An den Himmel angeschlossen werden. Und dazu brauchst du den Glauben. Das ist die göttliche Nabelschnur. Dann brauchst du das Wort Gottes, da brauchst du den Heiligen Geist, da brauchst du die Predigt. Und dann musst du immer schöpfen. Weißt du, die Nabelschnur ist nicht nur, dass du isst, sondern auch, dass du was ausscheidest und wieder abgibst weiter. Nabelschnur hat eine ganz wichtige Funktion. Durch deine Geburt hast du einen Vater und eine Mutter, Gott und die Gemeinde, Gott und den Heiligen Geist. Und ich sage euch eines, Geschwister, wir brauchen die Gemeinde. Die Gemeinde, auch wenn du sagst und schimpfst auf das Bodenpersonal Gottes, auch wenn die komisch sind manchmal, Gott gebraucht komische Menschen. Und deshalb sagt Gott einmal bei der Schöpfung, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und deshalb hat er Mann und Frau geschaffen, die sich gegenseitig ergänzen. Du hast ein Geburtsrecht. Du hast ein Recht auf geistliche Versorgung, dass du eine Predigt hörst, eine saftige Predigt, eine herzhafte Predigt, eine ermutigende Predigt, eine ermahnende Predigt. Viele gehen in keine Gemeinde mehr, haben auch keine Gemeinde mehr. Viele sind gemeindegeschädigt von diesen Menschen heutzutage, durch welche Form auch immer, durch die ganze Spalterei und die ganze Rechthaberei. Weißt du, in vielen Gemeinden regiert nicht mehr der Heilige Geist, da wird nur noch organisiert, da werden die Leute mit Dogmen belegt. In vielen Gemeinden fehlt die geistliche Basis, da werden sie vielleicht noch unterhalten, viel Rummel. Oder dass die Gemeinde nur ein frommer Club ist, aber entdecke deine Erstgeburt, verspiel sie nicht, auch wenn du so viele Missstände siehst. Entdecke, wozu du da bist. Weißt du, es geht nicht, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, kommt der ältere Bruder, weißt du, Vater, ich habe immer meine Pflicht erfüllt, ich war immer brav, ich habe nie was Übles getan und mir hast du es nicht gegeben. Natürlich ist ganz, auch diese Geschichte vom verlorenen Sohn ist so ein Fall für sich selbst. Weißt du, es ist eine ungöttliche Geschichte. Der verlorene Sohn geht verloren und der Vater zeigt seine totale Liebe dem verlorenen Sohn. Da zieht er sogar einen Mastkalb hoch. Viele haben bisher noch nicht erfahren, was Erstgeburtssegen ist, weil sie das noch nie gebraucht haben. Der verlorene Sohn, weißt du, was er sagt? Vater, gib mir mein Erbe. Gib mir das, was mir zusteht. Gib mir das. Und was macht der Vater nicht? Widerspricht nicht. Eigentlich nimmt man das Erbe erst, wenn man tot ist, wenn der Vater tot ist. Aber der lässt sich schon so Lebzeiten sein Erbe auszahlen. Lerne aus dem Reichtum Gottes zu leben. Das ist Erstgeburtsrecht. Der ältere Bruder, obwohl er älter war, hat er nicht kapiert, wie man sein Erstgeburtssegen gebraucht. Gib mir mein Erbe. Und dann nimmt er das Erbe, verwirklicht seinen Traum, geht in die weite Welt als Wanderbursche und genießt sein Leben in vollen Zügen. Er gebraucht sein Geburtsrecht. Und Jesus tadelt nicht, dass was schlecht ist, sondern er zeigt in diesem Gleichnis, was die Liebe ist. wie man das Leben leben soll. Und mir hast du nichts gegeben. Und der Vater sagt, was meines ist dein? Warum nimmst du nicht? Warum bedienst dich nicht? Warum gebrauchst du deine Rechte nicht? Gebrauche dein Erstgeburtsrecht, so wie Jesus. Jesus hat komplett sein Geburtsrecht gebraucht. Als er in Johannes 18, Vers 37 vor Pilatus steht, dann fragt der Pilatus ihn, Jesus, bist du ein König oder bist du kein König? Was ist jetzt mit dir? Und was hat Jesus geantwortet? Du sagst es. Ich bin es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren. Ich bin dazu in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Ich bin ein König. Und du musst deine Würde erkennen. Ich bin dazu geboren, Gott zu verherrlichen. Ich bin in diese Welt gekommen, die Wahrheit ans Licht zu bringen, dass Gott kein Ansehen der Person hat, dass Gott keine Stiefkinder hat. Sag die Wahrheit über dich selbst. So viele Menschen versündigen sich am letzten Gebot. Rede kein falsches Zeugnis. Rede, was du bist. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin dazu geboren und nicht nur geboren, ich bin dazu wiedergeboren. Und der war Gottes. Weißt du, was ich heute bin? Ich bin Gottes. Ich bin Gottes Eigentum. Ich gehöre Gott. Gott hat seine Hand auf meinem Leben gelegt. Viele glauben, dass sie das irgendwo nachholen können. Nein, du musst es von Anfang an wissen. Esau konnte nicht mehr seine Erstgeburt zurückholen, nachdem der Zug abgefahren war. Er hat sein Erstgeburtsrecht verschanzt, nicht genützt. Er hat zu viel Kompromisse gemacht, zu viel auf das Äußere geachtet, auf seinen Bauch geachtet, auf das Linsengericht. Hebräer Kapitel 12, Vers 16 und 17, lies mal nach. Die wahren Gläubigen, die sind Erstlinge, die wahren Gläubigen. Nach Hebräer 12, Vers 22, das geht alles um diese Erstgeburt. Die Erstgeborenen sind gekommen zum himmlischen Jerusalem, zu der himmlischen Welt, zu der Familie Gottes. Hebräer 12, Vers 23, sie sind gekommen zu der Versammlung der Erstgeborenen. Was glaubst du, was in der Himmel, im Himmel treffen sich nur Erstgeborene? Nicht Zweite und Drittgeborene, nur Erstgeborene, bei denen Gott der Erste und der Letzte ist. Die im Himmel angeschrieben sind, die sind die Erstgeborenen. Hebräer 12, Vers 23, Versammlung der Erstgeborenen. Jeder Gläubige an Jesus Christus ist ein Erstgeborener. Amen. Seid ihr einverstanden? Ich bin einverstanden. Wer sind diese Erstgeborenen? Wer sind die Wiedergeborenen? Die Versammlung der Erstgeborenen, das ist eine Ehrenbezeichnung für alle, die an Jesus glauben, die im Bund Gottes eingeschlossen sind. Und sie sind gekommen nach Hebräer 12, Vers 22 bis 24. Sie sind gekommen zum Berg Zion, nicht zum Berg Sinai, wo das Gesetz ist. Du darfst nicht, du sollst nicht, du kannst nicht. Zum Berg Zion. Berg Zion, das ist der Platz, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde, wo Pfingsten geschah. Berg Zion ist viel herrlicher als der Berg Sinai. Der Berg Sinai muss umzäunt werden, dass kein Tier den Berg berührt, sonst stirbt es. Im neuen Bund darfst du Gott dich nähern, sogar dem lieben Gott auf den Schoß springen und sagen, Daddy. Weißt du, im Alten Testament, da musstest du Todesangst haben, wenn du Gott überhaupt gesehen hast. Durch Jesus sind wir alle Erstgeborene und Teilhaber Gottes, Mitbesitzer der Segnungen Gottes, Miterben Jesu Christi. Weißt du, als Jesus in den Himmel kam, Gott sagte, alles gehört dir. Du hast den Sieg errungen, die ganze Welt gehört dir, alle Reiche dieser Welt gehören dir. Dann sagt Jesus, danke, ich will das nicht, ich habe ja alles, was ich brauche. Bin gut versorgt. Aber meine Geschwister, meine Brüder, die brauchen das da unten. Und deshalb, alles, was Jesus bekommen hat, das gehört dir jetzt. Darfst du teilhaben. Und keiner kommt bei Gott zu kurz. Für jeden hat Gott genug. Und was jetzt Jesus gehört, gehört auch dir. Vor allem die, die an ihn glauben, die dürfen das nur in Besitz nehmen. Wir sind Miterben, Römer 8, Vers 17. Miterben, seine Miterben. Wir sind die Empfänger des Segens. Wir sind die Adressaten, an die der Segen geht. Du kriegst es. Epheser 1, Vers 3. Jeder geistliche Segnung in den himmlischen Örtern ist uns in Christus gegeben. Jede geistliche Segnung. Und deshalb die Versammlung der Erstgeborenen ist eine geistliche Angelegenheit. Weil unsere Namen im Himmel angeschrieben stehen und sind. Deshalb, wir erwarten von dort alles. Und dort sind wir zu Hause. Dort sind wir Glieder am Leib Jesu Christi. Jeder Einzelne ist teuer erkauft. Und die Verheißungen Gottes gelten mir und dir. Und wir sind zu der Versammlung der Erstlinge gekommen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jeder Einzelne, der zu Jesus kommt. Jeder, der davon Gebrauch macht, von seinem Erstgeburtsrecht. Deshalb tausch sie nicht ein, gib sie nicht auf. Gebrauche deine Grundrechte. Gebrauche das, was Jesus über dein Leben gesagt hat oder was Wort Gottes über dein Leben sagt, identifiziere dich mit Jesus. Mit der Geburt gab Gott uns den Körper. Und durch den Körper manifestiert sich jetzt die Seele. Und ohne Körper kein Dienst. Wenn du keinen Körper mehr hast, vergiss es. Hast hier bei uns nichts mehr zu suchen. Nein, so wie der eine gesagt hat, im Geist war ich bei euch. Verstehst du, ich brauche keine Geister. Die sind auf dem Mars oder Venus oder sonst auf irgendeinem Planeten, auf dieser Erde. Wir können Gott nur dienen mit einem Körper. Und deshalb versucht den Körper als den Tempel Gottes so zu heilig zu halten, dass er noch lange herhält und noch lange Gott dient. Deshalb begebet eure Leiber Gott zum Dienst, zum wohlgefälligen Dienst, heißt es. Gebraucht einen Körper zur Ehre Gottes. Und nur das gibt an deinem Leben Sinn. Kein Körper, kein Dienst. Gott ist der Schöpfer. Und der hat dir den Körper dir gegeben für diese Zeit, für diese Epoche, für diese Phase deines Lebens. Und ohne Körper kannst du gar nicht existieren hier. Und jetzt durch Jesus hast du ein neues Geburtsrecht. Ich bin wiedergeboren. Ich darf wieder von vorne anfangen. Ich fand das ganz toll für mich persönlich. Ich darf von vorne anfangen. Ich darf mein Leben neu gestalten. Und weißt du, nach der Bekehrung, das ist mein erster Tag. Ich brauche dein Geburtsrecht. Damit du, womit du in diese Welt gekommen bist, du bist mit nichts in diese Welt gekommen, gebrauche das nichts. Weißt du, das ist, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist nämlich das Geheimnis des Nichts. Ein Thema für sich selbst. Jesus sagt, ihr müsst Kinder werden, sonst könnt ihr nicht in das Reich Gottes gehen. Gebrauche dein Geburtsrecht, fang an richtig zu leben, so wie ein Kind. Lebe für den Augenblick. Erkenne die Wahrheit, was ist das Leben? Erkenne, was Gott dir mit auf den Weg gegeben hat. Alles, was du brauchst, ist alles in dir, nicht außerhalb von dir. Suche die Kraft, die Hilfe und, was du brauchst, nicht außerhalb. Deswegen ist in dir und fang an, dein Erbe auszuleben. Vater, gib mir mein Erbe. Und weißt du, was der Sohn gemacht hat? Er hat das Erbe verprasst. Schlimm. Der hat das Erbe draußen verprasst. Und als er dann beim Schweinebauer landete, dann besinnt er sich, mein Vater hat noch Brot in Fülle. Er kommt nach Hause. Wie kommt er nach Hause? Mit nichts. Mit nichts. Und dieser Vater sagt, es ist alles bereitet. Bringt das Maskal, bringt die schönen Kleider, bringt den wunderbaren Ring als Zeichen des Bundes. Der kam mit nichts. Der ist mit viel weggegangen. Weißt du, Gott hat dich ausgerüstet mit allen möglichen Talenten, Gaben, Fähigkeiten. Und das hast du alles verprasst. Und jetzt kommst du nach Hause. Alles auf den Kopf gehauen. Alles vorbei. Mit nichts. Und jetzt kriegst du vom Vater all diese Dinge. Weißt du, du lebst durch seine Gnade. Zu Hause lebst du von dem, was der Vater hat. Nicht die Brut der Bruder. Und auch nicht die Schwester. Wir kommen mit nichts in die Welt und wir gehen wieder mit nichts aus der Welt. Außer den Erfahrungen, die wir machen und gemacht haben und gelernt haben. Die Erfahrungen nehmen wir mit. Der verlorene Sohn hat Erfahrungen gemacht, was der Bruder zu Hause nicht gelernt hat. Der hat gelernt, wie die Leute sind, unverschämt. Weißt du, wenn du Geld hast, dann kommen, sind alle deine Freunde, verstehst du? Und alle sind glücklich und so weiter. Und wenn du dann Hilfe brauchst, ich kenne dich, wer bist du? Der Mohr hat seine Pflicht getan, der kann gehen. Der hat Erfahrungen gemacht, viele Erfahrungen. Der ist verletzt worden, der ist, ja, so vieles hat er erlebt. Aber jetzt kommt er nach Hause und jetzt lebt er von der Gnade des Vaters. Von der Güte des Vaters. Und du kommst nach Hause und wenn du diesen Planeten Erde verlässt, kommst du nach Hause zu Gott und dann ist wieder alles da. Lass uns die Musik spielen, lass uns singen und tanzen, lass uns fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wir werden geboren, um zu sterben. Und der Tod ist der Ausstieg. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist dein Geburtsrecht. Wenn du auf dem Friedhof stehst, dann siehst du vom Geburtstag bis zum Todestag, da ist das Leben meistens noch ein Strich. So, dass es von dann bis dann hat er gelebt. Und genau das ist es. Das ist das Leben gewesen. Und dieser mein Sohn, diese meine Tochter war tot und ist lebendig geworden. Und jetzt lebst du von der Gnade Gottes, bist ein Miterbe Christi. Du besinnst dich, jetzt gehöre ich Gott. Und jetzt gehöre ich nicht der Welt, gehöre nicht mehr den Menschen. Und das muss, das, was du eines Tages sein willst und sein sollst, das musst du jetzt schon anfangen. Wenn du jetzt nicht anfängst, wirst du nachher große Probleme haben, dich dort zurechtzufinden. Gott möge uns segnen. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, dass wir Jesus sehen, dass wir Jesus erkennen, dass wir Miterben Christi sind. Wir sind so gewaltig erwählt und gewaltig berufen und so gewaltig angenommen worden vom Vater. Herr, wenn wir in diese Welt gehen, wir verlieren alles, wir verprassen alles, wir verleben alles, wir vertun alles. Herr, all diese Gaben und Talente, wir kommen mit nichts nach Hause, aber mit einer reichen Erfahrung. Ich habe noch einen Vater zu Hause. Mein Vater wartet auf mich, mein Vater erwartet mich und mein Vater verdammt und verteufelt mich nicht und verprügelt mich nicht. Nein, er belohnt mich reichlich mit einem wunderbaren Kleid, mit einem wunderbaren Ring und mit einem gemästeten Ochsen. Danke, Herr, dass du wirklich alles für uns schon vorbereitet hast. Im Angesicht unserer Feinde hast du den Tisch gedeckt und du erwartest deine Kinder nach Hause. Danke, Herr Jesus. Ich segne diesen Tag und ich segne die Menschen, die dein Wort gehört haben und noch hören werden. Segne uns, Herr Jesus. Amen.